SRF 1.
Hier sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön, hören Sie Rendezvous. Als einziger Kanton macht Bern publik, in welchen Gemeinden Corona-Infizierte wohnen und wirft damit datenschützerische Fragen auf. Wegen der Quarantänebestimmungen wird für viele Leute aus Serbien, Kosovo oder Nordmazedonien nichts aus dem Familienbesuch in der alten Heimat.
Das bedeutet Enttäuschung. Das heißt, die Leute können ihre Familie nicht besuchen. Sie haben sich vielleicht das ganze Jahr darauf gefreut. Und jetzt fällt dieser Plan für die meisten ins Wasser.
Sagt aber Bulakai, der im Kosovo geboren ist. Trotzdem ist das Verständnis für die Massnahmen des Bundes bei den Balkanschweizern groß. Dann Hongkongs Protestbewegung wird mit dem neuen Sicherheitsgesetz erstickt.
Man kann es nicht anders bezeichnen, aber Hongkongs Demokratie ist de facto damit am Ende. Und man muss es auch so sagen, der Westen hat tatenlos zugesehen.
Sagt dazu der Journalist Felix Lee. Und vertrauen Romandie und Tessin mehr auf den Staat als die Deutschschweiz? Ja, sagt Tessin-Korrespondentin Caroline Türkauf.
Dass man so vielleicht ein bisschen obrigkeitsgläubig ist im Sinne von, dass man wirklich die Autoritäten mehr vertraut und dass man halt wirklich auch darauf vertraut, dass wenn es ein Problem gibt, dass jemand da ist, der einem hilft.
Welche Rolle das im Umgang mit der Corona-Pandemie spielt, besprechen wir in der Rendezvous-Sommerserie um 1. Im Studio heute Brigitte Kramer und Dominik Brandt mit den Nachrichten.
Die Corona-Beschränkungen treffen die EU-Länder heftiger als erwartet. Die EU-Kommission rechnet für dieses Jahr mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung von 8,3%. Im Mai ging sie noch von 7,7% aus. Der Grund: die Corona-Maßnahmen erfolgten in kleineren Schritten als angenommen und die wirtschaftlichen Auswirkungen seien ernster als erwartet. So wird das Bruttoinlandprodukt von Frankreich, Italien und Spanien nach der Prognose in diesem Jahr je um mehr als 10% sinken. Die Schweizer Armee hat zu Beginn der Sommerrekrutenschule 11.800 Rekruten auf das Coronavirus getestet. Bei 38 wurde das Virus festgestellt. Das teilte das Verteidigungsdepartement VBS mit. Die positiv Getesteten müssen nun 10 Tage in Quarantäne. Für die ganze Schweiz meldet das Bundesamt für Gesundheit 54 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb 24 Stunden. Gestern waren es 47. Der CO2-Ausstoß durch Benzin und Diesel in der Schweiz ist letztes Jahr gleich hoch geblieben wie im Vorjahr. Die Menschen würden zwar mehr Kilometer mit dem Auto fahren, dass der CO2-Ausstoß trotzdem nicht gestiegen sei, habe damit zu tun, dass mehr Elektroautos gefahren und häufiger Biogas oder Biodiesel genutzt würden, so das Bundesamt für Umwelt BAFU. Gesunken sind im letzten Jahr die Emissionen aus Brennstoffen wie Öl und Gas, weil die Häuser laut BAFU energieeffizienter sind und öfters erneuerbare Energien beim Heizen eingesetzt werden. Ausländische Touristinnen und Touristen haben letztes Jahr besonders viel Geld in der Schweiz ausgegeben, insgesamt fast 18 Milliarden Franken. Laut dem Bundesamt für Statistik BFS ist das so viel wie noch nie und rund 1,5% mehr als 2018. Dieses Jahr hat das Coronavirus dem Tourismus in der Schweiz aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nachdem die Logiernächte im März eingebrochen waren, zeigt sich inzwischen eine leichte Erholung. Im Mai haben insgesamt 600'000 Personen in Schweizer Hotels übernachtet. Das sind dreimal so viel wie im April. In Australien haben die Behörden für die Stadt Melbourne einen neuen Corona-Lockdown verhängt, angesichts steigender Fallzahlen. Ab morgen dürften die 5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner nur noch für wichtige Gründe ihr Zuhause verlassen. Zudem dürfen Restaurants und Cafés ihre Produkte nur zum Mitnehmen anbieten. Fitnesscenter und Coiffeursalons werden wieder geschlossen und Treffen von Menschen aus verschiedenen Haushalten sind in Melbourne nicht mehr erlaubt. Die deutsche Schriftstellerin Elke Erb erhält den Georg-Büchner-Preis 2020. Für die unverdrossene Aufklärerin sei Poesie eine politische und höchst lebendige Erkenntnisform, begründet die Jury die Auszeichnung. Die heute 82-jährige Erb hat in der DDR mit dem Schreiben begonnen und lebt heute in Berlin. Der Büchner-Preis gilt als wichtigste Literaturauszeichnung im deutschsprachigen Raum. Vor einem Jahr hat ihn der Schweizer Lukas Berfuss erhalten. Das Wetter: am Nachmittag scheint meist die Sonne. Im Norden gibt es mit Bise um 23 Grad. Im Wallis und Tessin wird es bis 27 Grad warm. Morgen geht es oft sonnig weiter. Am Nachmittag bilden sich vor allem über den südlichen Bergen ein paar Quellwolken. Im Norden gibt es 27, im Wallis und im Tessin 29 Grad.
Müssen wir wissen, ob in unserer Gemeinde, unserem Dorf, Menschen leben, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind? Hilft uns diese Information? Beeinflusst sie allenfalls unser Verhalten? Der Kanton Bern beantwortet diese Fragen mit Ja und veröffentlicht seit Ende Juni nebst den Zahlen zu den Neuansteckungen auch den Wohnort der Erkrankten, als einziger Kanton in der Schweiz. An Sinn, Zweck und Rechtmäßigkeit scheiden sich die Geister. Noemi Ackermann berichtet.
Man habe die Menschen wieder besser sensibilisieren wollen, heißt es bei der Gesundheitsdirektion des Kantons Bern. Die Leute seien nachlässig geworden, sagt der Kommunikationsbeauftragte der Gesundheitsdirektion, Gunde K. Giebel.
Die Leute waren näher zusammen, die Leute haben die Distanzregeln nicht mehr immer befolgt, die Leute haben die Hygieneregeln nicht mehr immer befolgt und wir dachten, wir müssen ein Zeichen setzen und den Virus wieder sichtbar machen. Und das haben wir durch diese Bekanntgabe der Gemeinden, glaube ich, gut erreicht.
Deswegen steht nun seit Ende Juni auf der Homepage des Kantons Bern nicht nur, wie viele Neuinfizierte es gibt, sondern auch, wo diese Personen leben. So sind auch Gemeinden mit ein paar hundert Einwohnern aufgeführt. Schwierig, meint die Schweizerische Patientenorganisation. Daniel Dapperno ist Arzt und Mitglied der Geschäftsleitung. Die Wohnorte sollten nicht veröffentlicht werden, so Dapperno.
Das finde ich grundsätzlich problematisch, weil damit die Gefahr besteht, dass erkennbar wird, um welche Person es sich handelt, insbesondere in kleinen und sehr kleinen Gemeinden. Und das finde ich problematisch, wenn es um den Gesundheitszustand einer Person geht.
Viel wichtiger wäre zu wissen, wo sich eine Person bewegt, beim Pendeln und im Ausgang zum Beispiel. Bei der Datenschutzaufsichtsstelle des Kantons Bern wusste man bis zur Anfrage von Radio SRF zwar nichts von der Publikation der Wohnorte, man stört sich aber auch nicht daran. Man könne mit dem Wohnort keine Rückschlüsse auf Personen ziehen, sagt Rahel Lutz, stellvertretende Datenschutzbeauftragte des Kantons Bern.
Juristisch argumentiert ist es so, dass mehrere hundert Personen und zwei Infizierte, da kann niemand rückschließen, um wen es sich handelt.
Das heißt, man veröffentliche mit dem Wohnort keine Gesundheitsdaten der infizierten Personen. Anders sieht das der Bund. Das Bundesamt für Gesundheit veröffentlicht die Wohnorte nicht, wie es auf Anfrage heißt, aus Datenschutzgründen. Auch andere Kantone teilen diese Einschätzung und verzichten deshalb auf die Veröffentlichung der Wohnorte. So werden in anderen Kantonen die Zahlen nur auf Bezirksebene veröffentlicht. Für Bern hat es sich allerdings gelohnt, sagt Gunde K. Giebel von der Gesundheitsdirektion.
Das ist uns bestätigt worden, jetzt auch von vielen Gemeinden, dass das geschätzt wird, was wir machen, und dass eine allgemeine Steigerung eigentlich der Aufmerksamkeit erreicht worden ist.
Deshalb will man im Kanton Bern weiterhin die Zahl der Corona-Infizierten, aber auch die Wohnorte veröffentlichen.
Die Bekämpfung der Corona-Pandemie wirft nicht nur Fragen des Datenschutzes auf. Für viele Schweizer mit Wurzeln auf dem Balkan fällt dieses Jahr der lang ersehnte Besuch bei der Familie in Serbien, Kosovo oder Nordmazedonien ins Wasser. Ihre Pläne haben sich plötzlich geändert, nachdem der Bund für Rückreisende aus diesen und anderen Ländern eine 10-tägige Quarantäne verhängt hat. Inlandredakteur Emma Plotzer hat sich bei Betroffenen umgehört.
Sommerferien ohne Familienbesuch auf dem Balkan, das sei ein Einschnitt, betont Arber Bulakay, der als 8-jähriges Kind aus dem Kosovo in die Schweiz kam und heute als SP-Politiker und Unternehmer im Kanton St. Gallen aktiv ist.
Das bedeutet Enttäuschung. Das heißt, die Leute können ihre Familie nicht besuchen. Sie haben sich vielleicht das ganze Jahr darauf gefreut. Und jetzt fällt dieser Plan für die meisten ins Wasser.
Und dazu komme für jene, die bereits einen Flug gebucht haben, noch viel Stress und Ärger, denn es sei unklar, ob die Flugtickets storniert und rückerstattet werden. Kontakt zu halten zur früheren Heimat ist für viele Menschen mit Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien wichtig. Aber auf die geplanten Sommerferien werden die meisten von ihnen dieses Jahr wahrscheinlich verzichten, beobachtet auch der Sozialarbeiter und Ethnologe Dejan Mikic, der ursprünglich aus Serbien stammt.
Die Leute, an die ich jetzt denke, die möchten eigentlich jetzt gehen, in den nächsten Wochen. Und ich denke, diejenigen, die ich kenne, die haben ihre Pläne verschoben oder die Reise aufgeschoben. Also ganz ähnliche Überlegungen, wie ich sie mache.
Mikic selber hat noch eine kleine Hoffnung, dass er seinen für September geplanten Serbienbesuch doch noch antreten kann. Aber momentan sieht es schwierig aus. Dass Rückkehrende aus Ländern wie Serbien, Kosovo und Nordmazedonien 10 Tage in die Quarantäne müssen, verunmöglicht den meisten eine Reise in diese Länder. Denn gerade die Menschen der älteren und mittleren Einwanderergeneration arbeiten häufig in handwerklichen Berufen, auf dem Bau, in Fabriken, an der Migros-Kasse oder als Busfahrer. Sie haben keine Möglichkeit, während der Quarantäne von zu Hause aus dem Homeoffice zu arbeiten. Doch obwohl es weh tut, auf die Sommerferien und den Familienbesuch zu verzichten, haben viele Balkanschweizer Verständnis für die vom Bund verhängten Quarantänemaßnahmen. So auch Chefchet Zakoli, der ein kleines Taxiunternehmen leitet und einen albanischen Kulturverein in Winterthur präsidiert.
Ja, das ist schon korrekt. Weil jetzt im Moment ohne im Balkan, sagen wir mal Mazedonien, Kosovo und Serbien, ist wahnsinnig hoch, die Krankheit. Also, ja, das ist ein Risiko, auch für die Schweiz.
Und deshalb findet er es vernünftiger, die diesjährigen Sommerferien in der Schweiz zu verbringen. Denn es sei im gemeinsamen Interesse von allen, die weitere Verbreitung des Coronavirus zu bekämpfen. Klar ist aber, gerade ein Land wie Kosovo wird es spüren, wenn die meisten Schweiz-Kosovaren dieses Jahr zu Hause bleiben.
Das hat natürlich jetzt auch massive Konsequenzen für die finanzielle Situation vom Land selbst.
Betont Unternehmer Arber Bulakay. Denn die Ferienbesucher aus der Schweiz geben ja auch einiges Geld aus, etwa in Restaurants oder Einkaufsläden. Und diese Einnahmen werden dieses Jahr im Kosovo fehlen.
«17:01 Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Ein streitbarer Staranwalt wird Frankreichs neuer Justizminister. Wir stellen Nicolas Dupont-Moretti vor. Zürich baut das erste Altersheim mit einem Trakt für Homosexuelle und Transgender.
Das ist eine hervorragend gute Nachricht»,
sagt der 90-jährige Ernst Ostertag, der seit 60 Jahren für die Rechte von Homosexuellen kämpft. Warum es der Queer Community so wichtig ist, im Alter unter ihresgleichen zu sein? Später bei uns. Und Socotra, das bedrohte Paradies. Die kleine Insel im Arabischen Meer weckt die Begehrlichkeiten der Vereinigten Arabischen Emirate. Nun stören Soldaten Ruhe und Beschaulichkeit. Zuerst Hongkong. Das neue Sicherheitsgesetz werde, Zitat, rigoros umgesetzt, sagt Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam. Inzwischen wurden weitere Einzelheiten zum Gesetz bekannt, das China für die ehemalige britische Kolonie erlassen hat. International sorgt das Vorgehen gegen die Protestbewegung in Hongkong für Kritik. US-Außenminister Pompeo spricht von Orwellschen Verhältnissen, vom totalen Überwachungsstaat also. Ich habe den Journalisten Felix Lee gefragt, geht Ihre Einschätzung auch in diese Richtung?
Ja, so dramatisch das klingt, aber die schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Also im Mai hat die kommunistische Führung in Peking dieses Sicherheitsgesetz ja überhaupt erst angekündigt. Seit der vergangenen Woche ist es bereits in Kraft und bis zum Schluss waren die Inhalte unklar. Gestern hat nun die Hongkonger Regierungschefin Details bekannt gegeben und die, muss man wirklich so sagen, sind wirklich furchtbar.
Was genau erlaubt denn das neue Sicherheitsgesetz nun den Behörden?
Zum Beispiel braucht die Polizei konkret für Hausdurchsuchungen künftig keinen Durchsuchungsbefehl mehr. Also die Kontrolle polizeilicher Überwachungsmaßnahmen durch Gerichte, die ist damit weitgehend abgeschafft. Die Polizei hat jetzt zum Beispiel auch die Vollmacht, Informationen aus dem Internet entfernen zu lassen. Und sollten sich Internetfirmen weigern, drohen auch ihnen harte Strafen. Damit ist die Meinungsfreiheit in den sozialen Medien quasi unterbunden. Und Facebook, Google und Twitter haben auch bereits angekündigt, dass die Anfragen der Hongkonger Behörden über Nutzer nicht mehr nachkommen werden. Ihnen drohen damit aber Ähnliches wie in der Volksrepublik, nämlich dass sie komplett ausgeschaltet, also komplett blockiert werden. Und ein weiteres Beispiel, also auch Buchläden wurden schon angewiesen, Bücher von Pro-Demokratie-Aktivisten zu untersuchen, ob sie das gegen neue Gesetz verstoßen. Auch das ist eine Form von Zensur, die es so in Hongkong noch nie gegeben hat. Also Presse, Meinungsfreiheit, aber auch die Unabhängigkeit der Justiz, die sind damit direkt angegriffen.
Und es hat ja auch schon erste Festnahmen gegeben in Hongkong. Was droht diesen Leuten?
Ja, bei den Protesten in den vergangenen Tagen sind bereits mehrere Menschen festgenommen worden. Auf Basis dieses neuen Gesetzes werden ihnen formell Terrorismus und Anstachelung zur Abspaltung bereits vorgeworfen. Sie richten sich zum Beispiel gegen einen 23-Jährigen, der mit einem Motorrad in eine Gruppe Polizisten gefahren sein soll. Also ihnen drohen harte Haftstrafen bis hin zu einer Ausweisung aufs chinesische Festland, und das wäre wirklich schlimm, denn dort werden jetzt schon Kritiker einfach abgeholt und verschwinden einfach. Viele sind in Haft gestorben oder erst Jahre später als gebrochene Menschen wieder aufgetaucht. Also schlimmer kann man sich das gar nicht vorstellen.
Das neue Sicherheitsgesetz zielt ja auf die Protestbewegung in Hongkong. Wie ist denn jetzt die Stimmung unter den Aktivisten? Getrauen sie sich noch, ihren Unmut zu äußern?
Die Stimmung ist ganz mies. Die prodemokratische Partei Demosisto, die hat sich bereits aufgelöst. Einer ihrer Führer ist bereits ins Ausland gegangen. Viele andere wollen folgen. Was ich gehört habe, dass die Anfragen bei Auswanderungsagenturen sprunghaft in die Höhe geschossen sind. Joshua Wong, einer der bekanntesten Aktivisten, der ist noch in Hongkong, stand gestern wegen Proteste des vergangenen Jahres vor Gericht und darf momentan nicht ausreisen. Er hat es bislang offen gelassen, ob er ausreisen wird. Aber es sieht nicht gut aus.
Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam versichert ja immer wieder, das neue Gesetz würde die Autonomie Hongkongs nicht untergraben. Nun droht sie auf der anderen Seite mit einer rigorosen Umsetzung. Welche Rolle spielt sie?
Sie ist letztendlich eine Marionette Pekings. Man merkt ihr an, dass sie nicht mehr viel mitzureden hat. Sie wurde bei der Formulierung dieses Gesetzes auch nicht eingeweiht. Dennoch muss man sagen, ist auch sie eine Hardlinerin und eine willige Untergebene der kommunistischen Führung. Wäre sie das nicht, wäre sie vermutlich auch schon nicht mehr im Amt.
Wohin, Felix Lee, führt das alles?
Ja, also man kann es nicht anders bezeichnen, aber Hongkongs Demokratie ist de facto damit am Ende. Und man muss es auch so sagen, der Westen hat tatenlos zugesehen.
Einschätzungen von Felix Lee. Als freier Journalist berichtet er seit Jahren über China. Gleich und gleich gesellt sich gern, heißt es im Volksmund. Und dies soll auch im Alter möglich sein. Deshalb baut die Stadt Zürich das erste Altersheim mit einem eigenen Trakt für schwule und lesbische Bewohnerinnen und Bewohner. Die Freude ist groß in der sogenannten Queer Community. Raphael von Matt berichtet.
Doch dieses neue Altersheim in der Stadt Zürich sei eine sehr gute Sache, sagt Ernst Ostertag.
Das ist eine hervorragend gute Nachricht. Wir haben lange dafür uns eingesetzt.
Der 90-jährige Ernst Ostertag setzt sich seit 60 Jahren für die Rechte der Homosexuellen ein. Und er erklärt, weshalb es so ein Altersheim brauche. Denn Homosexuelle oder Transgender-Menschen fühlten sich in einem normalen Altersheim einfach nicht wohl.
Unser Leben ist ganz anders verlaufen. Ohne Kinder sind wir jetzt hier in einer völlig anderen, fremden Umgebung, wo es kaum jemand anders gibt, der ein ähnliches Leben geführt hat. Wir sind Fremde.
Als Fremde fühlten sie sich, weil die Mitbewohner und auch die Pflegenden oft sehr anders dächten. Ostertag erzählt von einem homosexuellen Bekannten, der im Altersheim von einer Philippiner gepflegt werde.
Die ist sehr katholisch aufgewachsen. Ich kann ihr gar nicht sagen, wie ich fühle. Das ist für sie etwas total Fremdes. Und ich spüre das in der Pflege. Ich bin etwas für sie total Fremdes oder auch etwas Sündvolles.
Weil von den Pflegenden und Mitbewohnern oft Unverständnis oder gar Ablehnung komme, brauche es dringend ein Umfeld, in dem sich Schwule und Lesben auch im Alter wohlfühlen könnten, sagt Ernst Ostertag.
Dass man erstens einmal mit Menschen zusammen ist, die ähnliche Lebensentwürfe gelebt haben. Von Anfang an fühlt man sich en famille.
En famille, also unter seinesgleichen zu sein, das sei tatsächlich ein Bedürfnis, das die homosexuellen und Transgender-Menschen oft geäußert hätten, sagt Andreas Hauri. Er ist in der Zürcher Stadtregierung für die Altersheime zuständig. Diesem Wunsch wolle man mit dem Neubau in Zürich-Albisrieden ab 2025 entsprechen.
Die ganze Queer-Community, die hat ein Bedürfnis, dass sie zusammen auch als Community eine gewisse Einheit, wir sprechen von 20 Wohnungen, dann auch eben im Alter bilden können.
Der größte Teil der geplanten Alterssiedlung sei aber für alle offen. Die Homosexuellen würden nicht abgeschottet, man wolle kein Ghetto schaffen, so GLP-Stadtrat Hauri. Die Überbauung.
Die ist aber eingebettet in ein ganzes Quartier und das ist ja wichtig. Das heisst ja, da sind verschiedenste andere Leute dabei. Außerhalb der eigentlichen Überbauung gibt es auch ganz viele Familienwohnungen. Also das ist dann insgesamt sehr durchmischt.
Dennoch, es bleibt ein gewisser Widerspruch. So kämpft die Queer Community dafür, als normaler Teil der Gesellschaft akzeptiert zu werden und wünscht sich gleichzeitig ein eigenes Altersheim. Das stimme, sagt Ernst Ostertag. Es gehe eben gerade im Alter, wenn man nicht mehr so viel Kraft habe, darum, sich wohlzufühlen. Für ihn, der mit seinen 90 Jahren noch in seiner eigenen Wohnung lebt, wäre es auf jeden Fall genau das Richtige.
Aber sicher, das gibt mir eine Perspektive. Ich habe sofort gesagt, ja, da gehe ich auch hin. Und da freue ich mich drauf.
Socotra ist eine abgelegene Insel mitten im Arabischen Meer. Alte Schriften sagen, hier liege das Paradies. Die Insel, die zu Jemen gehört, ist dünn besiedelt mit einer spektakulären Naturlandschaft, Weltnaturerbe der UNESCO. Das Unglück dieses Paradieses ist seine strategische Lage am Horn von Afrika. Ihretwegen haben es die Ölscheichs der Arabischen Emirate auf die kleine Insel abgesehen. Auslandredaktor Philipp Scholkmann berichtet.
Milizen stürmten Mitte Juni den Gouverneurspalast von Socotra. Sogenannte Separatisten, die mit den Vereinigten Arabischen Emiraten verbündet sind, so die arabischen Informationskanäle. Die Nachricht vom Aufruhr in diesem Garten Eden kam für viele überraschend. Das Naturparadies gehört eigentlich zu Jemen. Den Einheimischen war es gelungen, den Krieg, der seit 5 Jahren auf dem jemenitischen Festland tobt, von ihrem Eiland fernzuhalten. Eine Leistung. Mit der Ruhe scheint es vorbei. Wie dieser Sturm auf den Gouverneurspalast genau ablief, wie blutig er war, darüber gehen die Darstellungen auseinander. Sicher nur, das Interesse der Vereinigten Arabischen Emirate an der abgeschiedenen jemenitischen Insel begann nicht erst damit. Seit 5 Jahren engagierten sich die Ölscheichs zunehmend stärker, sagt Bethan McKernan, die Korrespondentin der britischen Zeitung The Guardian. Damals wurde Socotra von verheerenden Wirbelstürmen heimgesucht.
So the Emirates sort of stepped in and they provided all this reconstruction money.
Die Vereinigten Arabischen Emirate finanzierten den Wiederaufbau, ließen eine Schule errichten, Straßen flicken. Auf die Hilfslieferungen folgten die Soldaten. Die Emirate bauten einen Stützpunkt für ihre Armee, sagt McKernan.
Once they'd actually put troops there, they really started doing whatever they wanted.
Schon seit dann tun die Emirate auf Socotra eigentlich, was sie wollen, sagt sie. Im Grunde egal, also wer gerade im Gouverneurspalast sitzt. Die Korrespondentin besuchte Socotra vor 2 Jahren, nach einer abenteuerlichen Überfahrt auf einem Fischkutter. Dort angekommen sah sie als erste ausländische Journalistin die emiratische Armeepräsenz mit eigenen Augen. Wenige 10.000 Menschen leben auf der Insel, die meisten vom Fischfang. Seltene Vögelnisten und uralte Drachenblutbäume mit spektakulären, schirmförmigen Baumkronen wachsen auf einer Fläche 2x so groß wie der Kanton Zürich. Um Botanik aber geht es den Emiratis kaum.
I see Socotra as kind of the crowning jewel in what the Emirates have been trying to do around the region.
Sie sehe Socotra als eine Art Kronjuwel in der emiratischen Regionalstrategie, sagt Bethan McKernan. Tatsächlich verfolgt das kleine, aber unverschämt reiche Ölscheichtum seit einigen Jahren eine immer aggressivere Außenpolitik. Diese Außenpolitik trägt die Handschrift von Mohammed bin Zayed, dem starken Mann von Abu Dhabi und Thronfolger der Emirate. Seit dem arabischen Frühling investiert er Milliarden, um in der arabischen Welt Protestbewegungen niederzuhalten. Insbesondere die islamistischen Muslimbrüder sieht er als große Feinde für die Stabilität. wohl in der Angst, sie könnten Revolten anstoßen und so das Modell der Alleinherrschaft, wie er es vertritt, unterminieren. Entsprechend setzen die Emirate in den Konflikten der Region häufig auf Warlords und autoritäre Regime. Von Sudan über Ägypten bis Libyen ging das so. Als Rivalen der Emiratis rüsten dann häufig die Türkei und Katar die Gegenseite hoch. In Jemen, gleich vor der Haustür, ist die Lage komplizierter. Dort unterstützen die Emiratis die sogenannten Separatisten, die Südjemen vom Norden abspalten wollen.
I think this does take in both economic and security interests.
Dabei verbinden sich wirtschaftliche Interessen mit den sicherheitspolitischen, sagt McKernan, die britische Korrespondentin. Die Emirate produzieren Öl und Gas. Sie sind aber auch sonst ein zentraler Umschlagplatz im Seehandel zwischen Asien und Europa, also angewiesen auf sichere Schifffahrtsrouten. Die Emirate engagieren sich auch deshalb weit außerhalb ihrer Landesgrenzen, schließen Abkommen mit Regierungen oder rüsten Milizen auf. Sie investieren aber auch direkt in Hafenanlagen, in Djibouti und Somalia oder eben in Südjemen. Die südjemenitische Küste verläuft parallel zur wichtigsten Seefahrtsroute für die Emirate, vom Golf von Aden ins Rote Meer, dem sogenannten Tor der Tränen. Über ihre Verbündeten in Südjemen kontrollieren die Emirate bereits den Hafen von Aden. Die Insel Socotra ist wie das Gegenstück zu Aden, draußen im Arabischen Meer. Socotra mit seiner Armeebasis sei der perfekte Standort, um das Nadelöhr für die Schifffahrt zu überwachen, sagt Bessel McKernan vom Guardian. Wie ein verteuter Flugzeugträger liegt dieser Garten Eden da, auf der Tankerroute zum Tor der Tränen.
Philipp Scholkmann hat berichtet. Éric Dupond-Moretti ist der neue französische Justizminister. Und das überrascht viele im Land. Denn Dupond-Moretti ist einer, der aneckt. Er gehört zu den bekanntesten Anwälten im Land und hat viele prominente Fälle vor Gericht verteidigt. Er gilt zudem als scharfer Kritiker der französischen Justiz. Und trotzdem hat Präsident Macron gerade ihn zum neuen Justizminister gemacht. Aus Paris, Daniel Voll.
Die Meinungen über Éric Dupond-Moretti sind gemacht und sie gehen weit auseinander. Dies zeigen auch die Reaktionen aus dem Bereich, dem er künftig als Minister vorsteht. Die Gewerkschaften der Magistraten protestieren lautstark, also die Angestellten der Justiz. Prominente Anwälte dagegen applaudieren. Kein Wunder, erstmals seit Jahren wird wieder ein prominenter Anwalt in Frankreich Justizminister. Einer, der weiß, dass er polarisiert und dies wohl genießt. Anwälte seien angesteckt von der Sache, die sie verteidigen, sagte er vor Jahren an einer Podiumsdiskussion.
Nous sommes contaminés par ceux que nous avons la redoutable charge de défendre. Si je défends un innocent aux yeux de l'opinion publique, je suis un héros, et si je défends un salaud aux yeux de l'opinion publique, je suis un salaud.
Gelte sein Klient in der öffentlichen Meinung als unschuldig, sei der Anwalt ein Held. Umgekehrt gelte er als Mistkerl. Die Meinungen über viele Klienten Dupond-Moretti sind oft gemacht. Zum Beispiel Abdelkader Mera, angeklagt wegen Mittäterschaft bei den Morden durch seinen Bruder Mohammed in der Region Toulouse im Jahre 2012. Für Éric Dupond-Moretti ging es in diesem Fall um eine Grundsatzfrage. Die Beweise seien ungenügend. Haben mutmaßliche Terroristen kein Recht auf einen fairen Prozess oder gelte Kriegsrecht, fragt er.
Est-ce que les terroristes doivent être jugés comme les autres accusés. Est-ce que nous sommes en guerre ou est-ce que on se retrouve devant des juges qui ne sont pas des soldats? Et est-ce que les règles que nous avons mis des millénaires à élaborer s'appliquent encore ou pas? Est-ce qu'on est entré dans une ère nouvelle?
Mohamed Mera wurde in zweiter Instanz schuldig gesprochen und zu 30 Jahren Haft verurteilt. Auch in anderen prominenten Fällen sprach das Gericht seine Klienten schuldig, den ehemaligen Budgetminister Jérôme Cahuzac wegen Steuerbetrugs, genauso wie den prominenten rechten Abgeordneten Pierre Balkany wegen Steuerbetrugs und Geldwäscherei. In anderen spektakulären Fällen erreichte er den Freispruch, zum Beispiel für Jean Castella, der als Drahtzieher bei der Ermordung des Präfekten Jean Erignac in Korsika angeklagt war. Éric Dupond-Moretti nimmt für sich 145 Freisprüche in Anspruch, die er für seine Mandanten erwirkt hat. Präsident Macron wollte sich mit seiner Prominenz schmücken, vermutet die Zeitung Le Monde. Dabei hält der Neue nicht mit Kritik an der französischen Justiz zurück, zum Beispiel an einem Entscheid während der Ausgangssperre, Angeklagte ohne Vorladung vor einen Richter in Untersuchungshaft zu setzen.
Ils ont décidé, par exemple, qu'on pouvait maintenir une détention sans qu'un homme soit présenté à des juges. Alors ça, depuis 1793, loi dite des suspects, on n'avait jamais vu.
Dies habe es seit 1793 nicht mehr gegeben. Justiz brauche Kontrolle, sagt der Anwalt gerne, zum Beispiel durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Dieser sei für die meisten Fortschritte in der französischen Rechtsprechung verantwortlich.
Toutes les avancées en matière de droits de l'homme nous viennent de Strasbourg, de la Cour européenne de sauvegarde, parce que les juridictions françaises sont très tièdes, qu'il s'agisse de la limitation des écoutes téléphoniques dans le temps, qu'il s'agisse de la présence de l'avocat en garde à vue, qu'il s'agisse du droit au silence. Tout ça, ça nous vient de Strasbourg. Chez nous, on a du mal à innover en matière de droit de l'homme.
Dass sich dies ändert, dafür könnte Éric Dupond-Moretti nun als neuer Justizminister Frankreichs sorgen.
Es ist eins. Gleich auf SRF 1 und 4, die Schweiz und ihre Obrigkeit. Wir sprechen über die kulturelle Kluft, welche die Corona-Pandemie in der Schweiz offenbart. Die Romandie und das Tessin gehen mit der Krise wesentlich anders um als die Deutschschweiz. Liegt das nur an der stärkeren Betroffenheit oder spielt auch das Staatsverständnis eine Rolle? Antworten in der Rendezvous-Sommerserie nach den Schlagzeilen des Mittags mit Dominik Brandt.
Die Corona-Beschränkungen treffen die EU-Länder heftiger als erwartet. Die EU-Kommission rechnet für dieses Jahr mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung von 8,3%. Im Mai ging sie noch von 7,7% aus. Dem Bundesamt für Gesundheit sind innerhalb 24 Stunden 54 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Gestern waren es 47. Damit liegt die Fallzahl den vierten Tag in Folge unter 100. Der CO2-Ausstoß durch Benzin und Diesel ist in der Schweiz im letzten Jahr gleich hoch geblieben wie im Vorjahr. Die Menschen würden zwar mehr Kilometer mit dem Auto fahren, allerdings würden mehr Elektroautos gefahren und häufiger Biogas oder Biodiesel genutzt, so das Bundesamt für Umwelt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.